Wenn alles Äußere zerbrochen ist, geistliches Erbe, sichtbare Gemeindeform, vertraute Umgebung, stellt sich die Frage, ob Gott auf der Erde noch ein Zeugnis für sich hat. So erging es den jungen Juden, die nach Babylon verschleppt wurden, der Tempel war geplündert, die Gefäße für die Anbetung Gottes standen im Götzentempel, und das Volk Gottes lebte im Zentrum der Götzenverehrung. Gerade dort, in einem scheinbar verlorenen Umfeld, entzündet Gott jedoch ein stilles, aber kraftvolles Zeugnis, eine kleine Gruppe junger Menschen, die nicht bei den großen politischen Fragen ansetzt, sondern beim scheinbar unscheinbaren Thema Essen. Und darin offenbart sich ein geistlicher Kampf um Anbetung, Identität und innere Verbundenheit mit Gott. Babylonische Gefangenschaft, das scheinbare Ende von Gottes Zeugnis. Die babylonische Gefangenschaft ist mehr als ein politisches Ereignis in der Geschichte Judas, sie ist die sichtbare Spitze einer unsichtbaren, langen Bewegung weg von Gott. 1. Mose zeichnet nach, wie im Land China ein Zentrum der Auflehnung gegen Gott entsteht, und der Anfang seines Königreichs war Babel, im Land China, und weiter heißt es, darum gab man ihr den Namen Babel, weil Jehova dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte. Babel ist nicht einfach eine Stadt, sondern ein Symbol, ein menschlich-religiöses Projekt, das Größe ohne Gott sucht, Einheit ohne Unterordnung, Religion ohne Gehorsam. Dass die Kinder Israels Jahrhunderte später genau dorthin verschleppt werden, in das Land der geschnitzten Bilder, von dem es heißt, denn es ist ein Land der geschnitzten Bilder, und durch ihre Schreckbilder werden sie toll, bedeutet geistlich. Gottes Volk wird an den Ursprung der Götzenanbetung zurückgeführt, dorthin, wo der geistliche Bruch der Menschheitsgeschichte sichtbar wurde. Die Gefangenschaft nach Babel bedeutete die völlige Zerstörung des Zeugnisses der Auserwählten Gottes in der Anbetung des einzigartigen Gottes, Jehova. Einige der Geräte des Tempels Gottes wurden in das Land Sinai weggeführt und in den Tempel der Götzen gelegt. In dieser Landschaft steht noch eine andere Geschichte im Hintergrund, aus eben diesem chaldäischen Umfeld hatte Gott einst Abraham herausgerufen. In Josua 24, 2-3 heißt es, jenseits des Stroms haben eure Väter vorzeiten gewohnt, und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen. Aus Ur der Chaldäer, wo sie anderen Göttern dienten, ruft Gott einen Mann heraus, um ein neues Zeugnis der Anbetung des einen wahren Gottes zu begründen. Wenn nun später die Tempelgeräte nach Babel getragen und in seinen Palast in Babel gelegt werden, wirkt es, als ob der alte Strom der Götzenmächte den späten Gehorsam Abrahams verschlungen hätte. Das, was Abraham begonnen hatte, ein Altar für den einen Gott, scheint von den Altären der Nationen übertönt zu sein. Die Gefäße, die für die Anbetung Gottes bestimmt waren, stehen im Schatzhaus der Götzen, es sieht aus, als hätte die Götterwelt gewonnen und Gottes Zeugnis sei zum Schweigen gebracht. Doch gerade an diesem Punkt, wo alles nach Ende aussieht, arbeitet Gott auf seine leise, souveräne Weise. Während der äußere Rahmen, das Königreich, der Tempel, die Stadt, zusammengebrochen ist, bereitet er in den Herzen einiger junger Menschen ein verborgenes Heiligtum. Daniel 1:2 fasst die Katastrophe nüchtern zusammen, und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Hinter Nebukadnezars Macht steht der Herr selbst, der gibt. Dass Gott gibt, bedeutet, er hat seine Hand nicht verloren, auch wenn sein Volk seine Wege verloren hat. Er überlässt sein Zeugnis nicht einfach den Mächten der Finsternis, er verbirgt es in Menschen. In Daniel, Hanania, Mischael und Asaja beginnt ein neuer, unscheinbarer Anfang. Es gibt keinen Altar aus Stein, keine sichtbare Herrlichkeit, aber es gibt Herzen, die innerlich zu Gott hin abgesondert und mit Gott durchsättigt sind. So entsteht in der Gefangenschaft eine Art innerer Tempel. Diese Spannung, äußerlich Gefangenschaft, innerlich Zugehörigkeit zu Gott, durchzieht auch die Gegenwart. Christen bewegen sich in Kulturen, in denen andere Götter verehrt werden, Erfolg, Selbstverwirklichung, Nation, Leistung, Genuss. Manchmal scheint es, als sei Gottes Zeugnis im öffentlichen Raum marginalisiert oder verspottet, als stünden die Geräte des Hauses Gottes still in den Schatzkammern einer säkularen oder religiös diffusen Gesellschaft. Doch der Gott, der Abraham aus Ur rief und Daniel in Babel bewahrte, resigniert nicht. Er sucht und formt Menschen, in denen sein Name nicht nur bekannt, sondern geliebt wird. Wer sich von dieser Geschichte ansprechen lässt, darf getrost damit rechnen, auch in Zeiten des sichtbaren Rückgangs ist Gott nicht am Ende. Gerade dort, wo vieles wie Verlust aussieht, schreibt er in verborgenen Herzen neue Anfänge seines Zeugnisses, die eines Tages sichtbarer sein werden, als wir es jetzt ahnen. Und der Anfang seines Königreichs war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land China. Darum gab man ihr den Namen Babel, weil Jehova dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte, und von dort aus hat Jehova sie über die ganze Erdoberfläche hin zerstreut. Die Geschichte der Gefangenschaft nach Babel ermutigt dazu, die eigene Zeit nicht nur mit politischen oder kulturellen Kategorien zu deuten, sondern geistlich zu lesen, wo scheinen Götzen zu siegen, wo wirkt Gottes Zeugnis geschwächt und wo bereitet Gott doch leise sein Werk in Menschen. Vielleicht im eigenen Leben, vielleicht in jungen Herzen, die er mitten in einer pluralistischen Welt für sich reserviert? In dieser Perspektive verliert Resignation ihre Macht und Vertrauen wächst. Der Gott, der sein Volk in die Fremde gab, ist derselbe, der dort neue Überwinder erweckte. Die dämonische Diät, wenn Essen zur Frage der Anbetung wird. Im Palast Nebukadnezars kulminiert die Strategie Babylons nicht zuerst in Brutalität, sondern in Verfeinerung. Der König sucht sich junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, verständig in aller Weisheit und bestimmt für sie eine tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von seinem Wein. Diese Diät ist nicht bloß Großzügigkeit, sondern Programm, wer an des Königs Tafel sitzt, soll innerlich zu ihm gehören. In einer Kultur, in der die Speisen den Göttern geweiht sind, wird das Essen zur stillen Teilnahme am Kult. Jesaja 46, 1 zeichnet die geistliche Kulisse, Beel bricht in die Knie, Nebo krümmt sich. Ihre Götzenbilder sind dem Tier und dem Vieh worden. Hinter dem Glanz des Hofes stehen Götter, denen die Stadt geweiht ist. Die königliche Speise ist daher nicht neutral, sie ist in einen Anbetungszusammenhang eingebettet. Wer sie genießt, sagt nicht nur Ja zu Kalorien und Geschmack, sondern unmerklich auch zu den Mächten, denen sie geweiht ist. Die erste Versuchung, die an die Menschheit herantrat, betraf das Essen. Grundsätzlich stehen alle Versuchungen, die uns begegnen, in einem Zusammenhang mit dem Essen. Vor diesem Hintergrund bekommt die Entscheidung Daniels ein besonderes Gewicht, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Im Licht der ganzen Schrift wird deutlich, wie grundlegend solche Ernährungsfragen sind. Der erste Fall der Menschheit ereignet sich nicht im Tempel, sondern am Baum, die Schlange nun war listiger, und sie sagte zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von gar keinem Baum des Gartens essen. Was wie eine banale Essensentscheidung aussieht, ist in Wahrheit eine Frage der Quelle und der Gemeinschaft, von wem nehme ich? Wem vertraue ich mein Leben an? Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen symbolisiert eine Nahrung, die Wissen, Autonomie und scheinbare Reife verspricht, aber von der Schlange vermittelt wird. Der Baum des Lebens steht für Gott selbst als Speise, für ein Leben, das sich von ihm her definiert. In diesem Licht erscheint Nebukadnezars Tisch als eine moderne Variante des Baumes der Erkenntnis, glänzend, attraktiv, kulturell überlegen, aber an Götter gebunden, die nicht Gott sind. Daniel und seine Freunde spüren, dass das Essen der königlichen Speise mehr wäre als eine Anpassung an höfische Etikette. Es bedeutete, die Götzen Babylons in sich aufzunehmen, sich innerlich mit einem System zu verbinden, dessen Zentrum nicht die Anbetung Gottes, sondern die Selbsterhöhung des Menschen ist. Dass gleichzeitig ihre Namen verändert werden, aus Daniel wird Belshazzar, aus Hanania Schadrach, zeigt, wie umfassend diese Vereinnahmung gedacht ist. Denken, Geschmack, Identität, alles soll neu programmiert werden. Der Angriff Satans geschieht nicht in erster Linie durch offene Verfolgung, sondern durch eine allmähliche Umgewöhnung der inneren Diät. Was wir beständig essen, die Inhalte, die Vorstellungen, die Geschichten, mit denen wir uns füllen, prägt, wen wir letztlich anbeten. Wie Jesus später sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Wer Christus als Brot des Lebens empfängt, verbindet sich real mit ihm, wer sich dagegen von einer Kultur nähren lässt, in der Gott ausgeblendet oder in Frage gestellt wird, wird auf Dauer innerlich von dieser Kultur geformt. So stehen sich in Nebukadnezars Palast gleichsam zwei Bäume gegenüber, auf der einen Seite die königliche Tafel mit ihrer brillanten, aber dämonisch gefärbten Fülle, auf der anderen Seite die unscheinbare Kost, um die Daniel bittet, Gemüse und Wasser. Die Ausdruck einer inneren Weihe an Gott ist. Äußerlich mag diese Wahl armselig wirken, geistlich aber ist sie ein Bekenntnis: Unsere wahre Nahrung kommt nicht von Babylon, sondern von dem Gott, den Babylon vergessen hat. Diese Perspektive wirft auch ein helles, aber zugleich prüfendes Licht auf heutige Lebenswelten. Vieles, was angeboten wird, in Medien, Bildung, Unterhaltung, ist nicht offensichtlich böse, trägt aber eine Deutung der Wirklichkeit in sich, in der Gott schweigt oder lächerlich erscheint. Die Geschichte Daniels erinnert daran, dass jede Diät, ob körperlich oder geistig, eine Frage der Gemeinschaft ist. Wer sich innerlich immer wieder an Christus und an sein Wort hält, wählt damit nicht Verarmung, sondern einen anderen Reichtum. Inmitten einer glänzenden, aber geistlich leeren Kultur entsteht so eine stille, widerständige Anbetung, die sich nicht durch Lautstärke, sondern durch Treue auszeichnet. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe, und die fähig seien, im Palast des Königs zu dienen, und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle, und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Die Szene am Tisch Nebukadnezars lädt dazu ein, das eigene Essen tiefer zu bedenken: Wovon lebt das Herz, welche Geschichten, Bilder und Worte nähren das Innere beständig, und zu welcher Anbetung führen sie? In dieser Frage liegt keine moralistische Enge, sondern eine Einladung, in Christus das wahre Brot zu entdecken, das satt macht, ohne zu versklaven, und das eine stille, aber tragfähige Loyalität zu Gott wachsen lässt, selbst wenn um einen herum andere Mächte den Ton angeben. Der verborgene Sieg, Überwinder, die Gott essen. Der Sieg Daniels beginnt an einem unscheinbaren Ort, im Vorsatz des Herzens. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht unrein zu machen. Noch bevor eine äußere Handlung sichtbar wird, entscheidet sich innerlich, wovon er leben will. Bemerkenswert ist, wie dieser innere Entschluss sich dann in einem respektvollen, aber entschiedenen Umgang mit der Obrigkeit zeigt. Daniel bittet um einen Versuch, er argumentiert, er sucht einen Weg, der sowohl seiner Loyalität zu Gott als auch der Verantwortung des Aufsehers Rechnung trägt. Hier zeigt sich ein geistlicher Überwinder nicht als Rebell um der Rebellion willen, sondern als jemand, der inmitten einer gottfernen Struktur einen anderen Herrn anerkennt. Gottes Antwort auf diesen stillen Mut ist ebenso leise wie durchschlagend, und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Der dreieine Gott, der sein Volk in Babel züchtigend richtet, steht zugleich aktiv hinter denen, die in Babel an ihm festhalten. Unter diesen Söhnen Israels gab es einige junge Überwinder, die Gott gebrauchte, um den Sieg über die Anschläge Satans zu erringen. Satan mochte gedacht haben, Gott sei besiegt worden und auf der Erde gebe es die Anbetung Gottes nicht mehr. Die Auserwählten Gottes waren geschlagen und Gottes Vorsatz auf der Erde hatte Schaden erlitten. Gott war jedoch nicht enttäuscht, denn er hatte immer noch einige Überwinder, Daniel und seine Gefährten. Nach 10 Tagen erweist sich, dass der Weg der inneren Weihe kein Weg der Schwächung ist, da zeigte es sich am Ende der 10 Tage, dass ihr Aussehen besser war und sie wohlgenährter waren als alle die jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Und weiter heißt es, und in allen Angelegenheiten, die einsichtsvollen Verstand erforderten, fand er sie 10-mal überlegen gegenüber allen Wahrsagern und Beschwörern. Der Überwindersieg Daniels bleibt zunächst verborgen, es gibt keinen Paukenschlag, kein öffentliches Wunder, sondern eine schlichte, aber nachhaltige Qualität, Klarheit des Geistes, Gesundheit, Weisheit. Doch aus diesem verborgenen Sieg wächst ein weitreichender Dienst. Der junge Gefangene wird zum Deuter von Träumen, zum Ausleger von Königreichen, zum Träger göttlicher Offenbarung über Geschichte und Endzeit. Seine Treue in der Frage der täglichen Speise hängt innerlich zusammen mit seiner Fähigkeit, später die Speise von Gottes Gedanken aufzunehmen und weiterzugeben. So wird Daniel zum Bild eines Menschen, der Gott ist, der seine innere Diät aus Gottes Wort, Gottes Gegenwart, Gottes Willen bezieht. In einem späteren Krisenmoment sagt er nicht, ich habe mich einmal bewährt, das genügt, sondern sein ganzes Leben ist von dieser Grundausrichtung geprägt. Deshalb kann er über Jahrzehnte in wechselnden politischen Systemen stehen, ohne innerlich ihre Kreatur zu werden. Daniel 1:21 bemerkt fast beiläufig, und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Während Königreiche kommen und gehen, Belsazar stirbt, Darius regiert, Kyros folgt, bleibt dieser Mann, der seine Speise nicht aus den Küchen Babylons, sondern aus der Gemeinschaft mit Gott holt. Sein Leben bezeugt, was Jesus Jahrhunderte später formuliert, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. In dieser Perspektive wird deutlich, Überwinder sind keine perfekten Helden, sondern Menschen, deren verborgenes Leben mit Gott schwerer wiegt als die Angebote ihrer Umgebung. Sie sind nicht immun gegen Druck und Verlockung, aber sie haben gelernt, an der entscheidenden Stelle, der Frage, wovon sie leben, Gott den Vorrang zu geben. Dass Gott solch einen Weg segnet, zeigt die Geschichte Daniels eindrücklich. Sie möchte weniger Bewunderung als vielmehr Hoffnung wecken, selbst wenn die großen Linien der Geschichte dunkel scheinen, können in der kleinen Entscheidung über unsere innere Diät die Wege Gottes mit einer ganzen Generation vorbereitet werden. Wo ein Herz lernt, Gott zu essen, beginnen unsichtbare Siege, die weit über die eigene Biografie hinausreichen, weil Gott sich an solche Treue bindet. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen, und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? Da sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Mischael und Asaja bestellt hatte, versuche es doch 10 Tage mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten je nachdem, was du sehen wirst. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyros. Der verborgene Sieg Daniels ermutigt, die scheinbar kleinen Entscheidungen des Alltags ernst zu nehmen, welche Nahrung das Herz annimmt, welchen Stimmen es Gewicht gibt, welchen Herrn es im Verborgenen anerkennt. Gerade dort, in der unspektakulären Treue, steckt die Verheißung, dass Gott selbst Gnade schenkt, Verständnis vertieft und ein Leben formt, das, wie Daniel, nicht von den wechselnden Systemen definiert wird, sondern von der stillen, tragfähigen Gemeinschaft mit ihm. Herr Jesus Christus, du kennst alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte, die versuchen, unser Denken, unser Fühlen und unser inneres Leben für sich zu gewinnen. Du siehst, womit wir uns Tag für Tag füllen und wie sehr unsere Zeit von Stimmen geprägt ist, die dich verdrängen wollen. Wir danken dir für das Vorbild von Daniel und seinen Freunden, die mitten in Babylon innerlich bei dir geblieben sind, weil sie sich von dir haben nähern lassen. Stärke in uns dieselbe Entschiedenheit, dich als unsere wahre Speise anzunehmen und an deiner Gegenwart, deinem Wort und deinem Geist festzuhalten, auch wenn die Angebote um uns herum glänzender erscheinen. Lass unsere Herzen nicht müde werden, sondern erfrische uns immer wieder neu mit dem himmlischen Geschmack deiner Gnade, bis wir mehr von dir widerspiegeln als von der Welt, in der wir leben. Bewahre dein Zeugnis in unserer Generation und lass durch schwache, versteckte Leben sichtbar werden, dass du der lebendige Gott bist, der nicht besiegt werden kann. Amen.